Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Podcast Liebe Zeitarbeit auf dem YouTube-Kanal. Freue ich mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid und schon mal als erstes meinen Aufruf, teilt gerne diese Podcast-Folge und den Podcast, damit noch mehr in der Branche von diesem Podcast erfahren. Ja, und heute ist das Thema, kommen wir direkt auch zum Punkt, die Stiftung Flexible Arbeitswelt. Und dazu konnte ich natürlich nur den Gründer auch der Stiftung einladen, dass wir auch darüber sprechen können, und zwar Wilhelm Oberste Bollmann. Herzlich willkommen, Wilhelm. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal das spannende Thema Stiftung im Podcast haben. Hatten wir noch gar nicht.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, ein herzliches Willkommen. Wilhelm, jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, wer dich noch nicht kennt. Also ich habe mich ja auch ein bisschen mehr jetzt im Zuge des Podcasts mit dir beschäftigt. Du warst ja Mitgründer von Staat NRW und Staat NRW hatte für mich immer einen besonderen Status in der Zeitarbeit, war immer etwas anders. Wir haben ja auch schon mal gesprochen, dass ich vielleicht auch mal da ganz gerne mal mit dir vielleicht in einem anderen Podcast drüber sprechen würde, wie du das damals so gemacht hast, wie dieser Weg war, was da auch so besonders an Staat NRW war. Und da ist so dein Ursprung. Da warst du mal Geschäftsführer, Gründer. Und wie kam es dann dazu, dass du zu dieser Stiftung Flexible Arbeitswelt gekommen bist? Hol uns da mal ein bisschen ab, bitte.
Ja, mache ich gerne. Eins muss ich korrigieren, ich war nicht Gründer von Staat NRW, okay. Sondern Staat gab es schon, aber es gab eine schwierige Anfangsphase und dann hat man mich verpflichtet und ich habe dann 20 Jahre lang also Staat geführt und wir hatten große Erfolge, trotz der wirklich ja unterschiedlichen Herangehensweise mit anderer Lohnfindung, mit Qualifizierung, mit gewollten Übernahmen, mit Ausbildungen und. Aber eigentlich war das der Grund, warum ich heute der Vorstandsvorsitzende der Stiftung bin. Denn Staat war, als ich kam, in keinem Arbeitgeberverband der Zeitarbeit. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir damals Mitglied im BZA wurden. Mhm. Man muss ja dazu sagen, der BZA und die EGZ waren ja mal die zwei Verbände. Und dann hat der BZA und der AMP fusioniert zum BAP. So, und ich war dann im BZA schon Vorstand. Vizepräsident und bin dann auch im BAP in dieser Funktion geblieben und habe dort die Themen Qualifizierung und soziale Projekte, also Bildung im Endeffekt, abgebildet hier. Und darüber ist also Zeit ins Land gegangen und Ende 19 bin ich aus allen Ämtern dann beim BAP ausgeschieden, weil ich so das Rentenalter erreicht hatte, aber ich sag mal noch nicht ganz mich in den Ruhestand verabschieden wollte. Und wir haben dann lange überlegt, was machen wir eigentlich? Und wir sind dann im Verband, ich sag mal, alle Optionen durchgegangen, haben gesagt, ja, eigentlich wäre es jetzt sinnvoll, das Fachwissen nicht zu verlieren. Und wir haben dann die Stiftung Flexible Arbeitswelt gegründet. Hintergrund dieser Stiftung ist einfach, dass wir viel, viel stärker, ich sag mal, auch mit der Wissenschaft in Kontakt treten sollten. Aber da komme ich vielleicht gleich noch zu. Also das war so mein Werdegang und das ist auch jetzt der Verbleib in der Stiftung. Und die führe ich also dann seit 19, seitdem wir ja in 19 die Stiftung gegründet haben.
Und das machst du Vollzeit und das ist jetzt so deine Hauptaufgabe, weil ich kann mir das mit 50, mit deinem Alter noch gar nicht vorstellen, dass du in Ruhestand gehen möchtest, ne? Was ist da los, Wilhelm?
Ja, ein bisschen älter bin ich schon, muss man dazu sagen. Nein, aber ich sag mal so, Staat und Verbandsarbeit war natürlich schon herausfordernd. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt kann man die Zeit sich ein klein wenig einteilen, wo wir viele, viele Termine haben und die auch natürlich wahrnehmen müssen, das ist ganz klar. Denn die Stiftung ist aus dem Nichts gegründet worden in Hochzeiten von Corona. Mhm. Was unheimlich schwierig war, denn man kam zu keinem persönlichen Termin. Also wenn man gerade mit der Wissenschaft zusammenarbeiten will, also mit Universität, mit Fachhochschulen und so weiter, ist es wichtig, dass man sich in die Augen schaut. Ja, also man kann das nicht per Video machen. Das haben wir auch immer wieder erlebt, dass es hieß, lass uns reden, wenn Corona vorbei ist, das wird ja nicht lange dauern. Natürlich haben wir uns alle ein bisschen getäuscht. Das hat doch etwas länger gedauert, als man angenommen hat. Deswegen waren die ersten 2 Jahre auch wirklich sehr herausfordernd und nicht immer zufriedenstellend, auch für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Aber das hat sich inzwischen gewandelt.
Du bist ja nicht ganz alleine in deiner Stiftung, sondern du hast ja auch ein kleines Team um dich. Wer begleitet dich dort und wer unterstützt dich?
Also wir haben praktisch einen 3-köpfigen Vorstand und wir haben noch ein Kuratorium dahinter, ein beratendes Kuratorium. Der Vorstand besteht noch aus einer Kollegin, der Frau Grudder, und der ehemalige Hauptgeschäftsführer des BAPs, der Thomas Hett. Thomas Hett ist der geschäftsführende Vorstand und die Kollegin ist die stellvertretende Vorstandsvorsitzende und ich leite praktisch das Gremium dann. Und wir haben noch eine Hilfskraft im Büro, wir sind ein ganz kleines Team, das heißt, wir müssen viel selbst machen und müssen dann versuchen, eben auch die Dinge umzusetzen. Und vielleicht noch ein Satz zum Kuratorium. Dort ist es uns gelungen, dass wir Personen aus der Wissenschaft, aus der Arbeitsmarktpolitik, aus der freien Wirtschaft und sogar, sag mal, aus der Gewerkschaftsseite Personen gefunden haben, die im Kuratorium mitarbeiten wollen. Auch das ist immer wichtig bei dieser kleinen Einheit hier. Ist auch nicht gerade üblich, aber man kann jetzt sagen, dass wir hier praktisch an der Stelle auch das Fachwissen aus allen Bereichen nochmal gebündelt haben, die natürlich uns als Vorstand unterstützen.
Hol uns mal bitte auch noch mal so ein bisschen ab, Wilhelm. Wie sieht denn so ein Tagesablauf in so einer Stiftung aus? Oder wie würdest du dir den gerne vorstellen, wenn man jetzt so sagt, okay, wir sind jetzt bei Wünsch dir was. Wie soll so ein Tag aussehen? Was wäre so ein erfolgreicher Tag für dich in der Stiftung?
Das ist eigentlich recht banal. Wir führen relativ viele Gespräche mit der Politik, mit der Wissenschaft. Denn wir sind eine Stiftung, die viel auf Kooperation bauen muss. Ja, das heißt, wir versuchen, Partner bei Fachhochschulen und Universitäten zu finden, wo wir dann gemeinsam Studien entwickeln können, an denen wir uns finanziell auch beteiligen. Auf der anderen Seite nimmt natürlich das politische Spektrum einen sehr großen Stellenwert ein. Das heißt, wir führen mit allen arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Sprechern der Parteien Gespräche, und das ist einfach der Vorteil der Stiftung. Wir sind ja keine Lobbyisten mehr. Denn deswegen haben wir auch unsere Ämter wirklich niedergelegt in der Verbandsarbeit hier und sind nur noch für die Stiftung tätig. Das geht auch nicht, denn als Lobbyist vertritt man einfach eine andere Denke. Ja, und wir können als Stiftung natürlich auch mal Themen ansprechen, wo man als Verbandsvertreter sofort sagen würde, ja komm, also das wissen wir alles, ja, das musst du so sagen. Und aber als Stiftung können wir wirklich auch Themen ansprechen, die auch, ich sage mal, die Allgemeinheit betreffen, die auch die Branche betreffen können. Und dazu muss man ja noch eins sagen, die Stiftung ist ja nicht für die Personaldienstleistung installiert worden, sondern wir sind eine Stiftung, die den gesamten Arbeitsmarkt beleuchten will. Wir wollen auch die Veränderung des Arbeitsmarktes natürlich beleuchten hier und treten dann natürlich mit der Politik in Gespräche ein, was auch wichtig ist, weil nach jeder Wahl kommen ja auch neue Personen wieder in Funktion. Und denen muss man natürlich vielleicht auch mal an mancher Stelle sagen, also na gut, was ihr bisher gedacht habt, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Da solltet ihr vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen. Ist nicht immer einfach, aber ich glaube, wir können schon damit viel erreichen. Und ja, ich sage mal, ein Tag, ein guter Tag sieht so aus, dass die Gespräche zum Erfolg führen, das teilweise aber sehr lange dauern kann. Aber ich glaube, jeder, der sich da mit dem Geschäft befasst, der weiß auch, dass nicht alle Dinge umgesetzt werden können, dass wir auch viel Zeit investieren müssen, um vielleicht auch einfach eine andere Meinungsbildung zu erzeugen.
Okay. Aber ihr seid auch angetreten, um das Image zu verbessern, Studien in Auftrag geben, das habe ich, dann Bildung und soziale Projekte voranbringen und auch eine Professur starten. Was ist damit? Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich sag mal, wir sind ja angetreten, um wirklich die Veränderung des Arbeitsmarktes auch mal entsprechend zu beleuchten. Dass man nicht alles machen kann, ist auch klar. Wir sind eine kleine Stiftung mit wenig Manpower. Wir versuchen auch das Thema gerade Qualifizierung in den Vordergrund zu rücken und haben in Nürnberg ein Pilotprojekt mit begleitet und begleiten das immer noch, wo praktisch es gelungen ist mit einem Treiber, also man braucht einfach einen Treiber, der die Dinge auch zusammenhält, der die Dinge nach vorne bringt, mit allen Akteuren des Arbeitsmarktes, ob es Jobcenter, Agentur, Bildungsträger sind, die IHK und die Unternehmen natürlich, was viel wichtiger ist. Dort versuchen wir, dieses Projekt aufzusetzen, ist auch gut gelungen. Und diese Dinge sollen, es ist nämlich ein Pilotprojekt, und diese Dinge sollen bundesweit auch noch in viele andere Projekte dann einmünden, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil an vielen Stellen einfach der Treiber fehlt. Ja, man braucht jemanden, der den Hut aufhat und plötzlich dann auch nach vorne geht. Aber das ist ein großes Thema, weil ich sag mal, wir sehen ja alle den Wandel am Arbeitsmarkt. Wir sehen alle, was eigentlich passieren muss. Und gerade das Thema Qualifizierung. Ja, es gibt nicht mehr genügend Fachkräfte. Es gibt nicht mehr genügend Arbeitskräfte eigentlich. Also muss man versuchen, das eigene Potenzial weiterzuentwickeln. Oder auch neue Leute, die kommen, einfach entsprechend so zu qualifizieren, dass sie in den Einsatz gehen können. Und das ist nicht nur in der Personaldienstleistung der Fall, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und das wollen wir natürlich dann forcieren. Das ist ein Projekt. Auf der anderen Seite führen wir natürlich, ich sag mal, viele, viele Gespräche mit unseren Universitäten, mit Fachhochschulen. Wir versuchen, was ich gerade schon gesagt habe, einfach Studien dann ja, ich sag mal, mit zu begleiten, um auch diese Veränderungen in vielen verschiedenen Bereichen einfach dann nochmal zu beleuchten hier. Was uns auch am Herzen liegt, gerade in den politischen Gesprächen, dass wir versuchen, gerade unsere jungen Personen, die ohne Schulabschluss, ich sag mal, dann auf den Arbeitsmarkt kommen, dort aber keine Chance haben, dass wir dort versuchen, einfach so eine Meinungsbildung zu erzeugen, dass man sagt, das ist ein Riesenpotenzial, das darf nicht ungenutzt verschwendet werden. Es darf eigentlich keine Person darf von der Schule in die Arbeitslosigkeit gehen. Und da muss man Lösungen finden. Wie schaffen wir es, dieses Riesenpotenzial, ich sag mal, zu nutzen? Das ist natürlich ein langer Weg, das muss man deutlich sagen, weil ja, eigentlich muss man viel früher anfangen. Man muss im Kindergarten anfangen, man muss in der Schule anfangen hier und muss die jungen Leute darauf vorbereiten, dass es am Ende eigentlich immer in Arbeit einmünden muss und nicht in, ja, ich sag mal, Arbeitslosigkeit, ja. Nicht in bezahlte Freizeit. Ich sage das mal ein bisschen provokativ.
Mhm. Ja, okay, bin ich bei dir. Also frühzeitig die schon Aufklärungsarbeit leisten, damit es gar nicht erst so weit kommt in die Arbeitslosigkeit, dass man da Maßnahmen hat. Und klar, der Personalmangel von Hilfskräften sowie von Fachkräften ist ja allgegenwärtig, obwohl er sich bei Hilfskräften etwas entspannt hat. Ich merke das ja selber. Ich habe ja meine Unternehmensberatung in Witten ansässig. Und da kriege ich immer wieder jede Woche 2-3 Kandidaten mittlerweile, die sich bei mir melden und bei mir arbeiten wollen. Und ich sage, ich tut mir leid, ich kann gar nicht da helfen. In dem Bereich bin ich gar nicht tätig. Wilhelm, was ich auch immer feststelle, denn dass natürlich viele auch sagen, auch vom Verband, nehmt mal Kontakt zu den regionalen Politikern auf. Kannst du mal, weil du ja auch in den Gesprächen drin bist, wie geht man da vor, wenn jetzt jemand sagt, du pass auf, ich möchte mich mal engagieren, ich möchte mal mit meinem Ansprechpartner vor Ort mal sprechen, den mal ein paar Dinge aufzeigen, ein paar Fragen stellen, den noch mal ein bisschen Informationen geben, weil du hast auch gerade gesagt, wir haben regelmäßig Wechsel, bald sind auch wieder Wahlen, wo dann wieder auf einmal neue Leute dann in der Öffentlichkeit stehen und die müssen ja auch über die aktuelle Situation informiert werden, nicht, dass die ihr Wissen nur aus den Medien haben, was ja bekanntlich über die Zeitarbeit nicht immer die richtige Meinungsbildung ist. Wie geht man da vor? Was kannst du da empfehlen? Wie ist deine Vorgehensweise?
Ja, also der Verband macht ja an der Stelle schon einiges. Es wird jetzt wieder auch so eine Praktikumswoche geben in den Ferien, also Schulferien und auch in den politischen Ferien, wo Politiker sich melden können, dass sie so ein Tagespraktikum absolvieren können. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man praktisch dann den Amtsträgern vor Ort auch mal sagen kann, was machen wir eigentlich? Wie läuft die Tätigkeit ab? In der Vergangenheit habe ich es sehr oft gemacht und man muss feststellen, dass viele ja gar nicht darüber informiert waren, wie läuft der Tagesablauf ab? Die waren bei Bewerbergesprächen dabei, ja, und vielen anderen Dingen hier. Das ist wichtig, aber auf der anderen Seite sollte jeder Unternehmer vor Ort seine Politiker, seine örtlichen Politiker kennen, ob es jetzt in der Stadt ist, ob es im Land ist, ja, auch die Bundestagsabgeordneten sollte man kennen und sollte mit denen Kontakt aufnehmen. Ja, man sollte zusätzlich aber auch versuchen, in andere Gremien hineinzukommen, nämlich bei der IHK und. Und wenn eben dort keine Plätze zu vergeben sind, dann muss ich persönlich versuchen, den Kontakt aufzunehmen, um immer wieder nicht nur, ich sag mal, den Verband, die Branche, sondern ich kann auch mein eigenes Unternehmen natürlich dann dort in den Fokus stellen. Ja, das ist wichtig. Also eigentlich sollte man vor Ort alle Entscheidungsträger ansprechen und auch deutlich machen, was tun wir eigentlich? Denn damit kann ich das Image auch der Branche verändern.
Aber wie finde ich denn meinen Ansprechpartner? Also gut, IHK, das ist jetzt nicht so schwer, die kann man irgendwie finden. Da gibt es eine IHK in jedem Ort, die kann ich ansprechen. Aber jetzt politikermäßig, wie finde ich die? Wie kann ich die identifizieren, wer für mich der richtige Ansprechpartner ist?
Ja, ich habe doch in der Kommune meinen Oberbürgermeister, meinen Bürgermeister oder auch die anderen verantwortlich. Die muss ich eigentlich wissen, wenn ich in der Stadt dann zu Hause bin. Ja, und meinen Landtagsabgeordneten weiß ich auch, denn ich brauche ja nur mal in das Internet zu gehen, dann weiß ich, welcher Wahlkreis oder für welchen Wahlkreis kandidiert. Und das Gleiche gilt für den Bundestag. Ja, ich meine, wer natürlich aktiv auch zur Wahl geht, der weiß sowieso, wer sich zur Wahl stellt. Und er wird wahrscheinlich auch verfolgen, wer gewählt worden ist. Und dann spreche ich die Person einfach an. Mhm. Ja, man darf einfach immer keine Berührungsängste haben, sondern muss auch wirklich dann gezielt auf die Person zugehen. Gut, wenn sie keinen Termin vereinbaren wollen, dann geht's nicht. Aber ich glaube, ich habe es in der Vergangenheit ja auch erlebt, es geht. Ja, man kann es machen. Mhm. Ja, kann auch mit den anderen Verbänden vor Ort in Kontakt treten. Ob es dann die Metallarbeitgeberverbände sind oder Chemie oder andere auch hier, völlig egal. Ja, ich muss auch vielleicht mit örtlichen Gewerkschaftsvertretern mal kommunizieren, auch wenn die vielleicht der Branche nicht unbedingt so wohlgesonnen sind. Aber das sollte kein Problem sein, denn ich glaube, für ein vernünftiges Gespräch wird sich keiner verwehren.
Mhm. Okay. Was würdest du sagen, was können wir denn tun? Also das haben wir gerade schon gesagt, okay, die Leute ansprechen. Aber was können jetzt die Hörer und Zuschauer jetzt tun, um eure, deine Stiftung voranzubringen? Was können sie konkret machen, um euch unter die Arme zu greifen, um euch zu unterstützen, um da auch ihren Beitrag zu leisten?
Ja, also ich kann jetzt hier nicht zum Spendenaufruf aufrufen.
Ja, ruhig, alles gut. Also einmal spenden, schon mal festhalten. Gelder sind gerne genommen.
Nein. Also wichtig wäre schon, dass man überhaupt weiß, es gibt die Stiftung und wofür setzt die Stiftung sich ein? Ja, also was will die Stiftung überhaupt? Und ich habe es vorhin gesagt, wir wollen natürlich stärker mit der Wissenschaft in Kontakt treten und wir wollen den Arbeitsmarkt, also den Wandel des Arbeitsmarktes in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, Politik intensiv begleiten und wollen natürlich, ich sag mal, einfach ja versuchen zu ermitteln, wie sieht der Arbeitsmarkt von morgen aus? Ja, wie verändern sich auch teilweise Berufsbilder? Und ich glaube, man muss vielfach auch sagen, wer früher mal in einem großen Unternehmen angefangen hat, der blieb bis zur Rente dort. Das ist vorbei. Ich muss heute eigentlich das Thema lebenslanges Lernen in den Fokus stellen. Und es müsste jedem klar sein, dass ich gelernt habe, super, Ausbildung ist immer der beste Weg. Aber ich muss versuchen, mich entsprechend immer wieder weiterzubilden, damit ich auch dann bis zur Rente oder über die Rente hinaus vielleicht dann noch in Beschäftigung bleiben kann. Das ist wichtig und das wollen wir auch so ein bisschen nach außen tragen. Das sollte jeder auch vielleicht aufnehmen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, um, ich sag mal, auch eine größtmögliche Sicherheit auch dann zu haben. Auf der anderen Seite, ich habe das viel angesprochen, wir versuchen im Augenblick auch das Thema Stiftungsprofessur nochmal in den Fokus zu nehmen. Warum Stiftungsprofessur? Auch das ist relativ einfach. Wir wollen mit dieser Stiftungsprofessur, also der Verband ist der Stiftungsgeber, ja. Verband finanziert auch ein Stück dieser ganzen Stiftungsarbeit. Aber das wird natürlich nicht reichen, weil eine Stiftungsprofessur ist ja so auf 5 Jahre angelegt. Und dann übernimmt die Hochschule meist diese Professur also in das eigene Budget. Wir wollen damit aber eines erreichen. Wir wollen versuchen, das Image der Branche zu verändern. Denn das ist, wir sind eine neutrale Stiftung. Also der Verband kann auch bei uns nicht hineinreden. Ja, wir haben Vorstand, wir haben Kuratorium, wir sind allein entscheidungswillig und fähig und müssen es auch sein, weil der Senat natürlich da sehr darauf achtet, dass wir nicht beeinflusst werden. Mit der Stiftungsprofessur haben wir natürlich die Möglichkeit, bestimmte Themen, die wichtig sind, auch in den Fokus zu stellen. Die würden wir nach außen tragen. Die könnte auch dann der Verband nach außen tragen und die Mitgliedsunternehmen natürlich. Wichtig ist, es ist keine Stiftung, die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nahe ist. Ja, sondern wir sind neutral und würden natürlich diese Dinge neutral auch ermitteln. Deswegen auch die Stiftungsprofessur. Können natürlich auch viele andere Dinge, die curriculare Entwicklung können wir mit begleiten. Wir könnten auch das Thema Masterarbeiten mit begleiten und hier. Wichtig ist einfach, dass man vielleicht auch mal sagen kann, was bewirkt eigentlich Zeitarbeit? Ja, welchen Effekt hat Zeitarbeit? Wie wirkt sich Zeitarbeit auf die Arbeitslosenquote aus? All das sind so Dinge, die man natürlich dann nach vorne bringen kann.
Okay. Wie, wenn jetzt ein Hörer, ein Zuschauer sagt, ja, ich würde das Ganze gerne mal unterstützen, es ist eine gute Idee dahinter, wir müssten das auch, das Thema voranbringen, wie kann der denn überhaupt spenden?
Relativ einfach, er kann mit uns Kontakt aufnehmen, kann über die Website, kann natürlich über die E-Mail, kann er mit uns in Kontakt
kommen. Ist das, ne?
flexiblearbeit.de, genau. Ja. Da sieht er auch vieles, was wir tun. Ich sag mal, unter Aktuelles ist immer so ein Ablauf, sind Termine aufgelistet hier. Da kann sehen, was wir tun. Und wenn er Interesse hat, dann kann er sich einfach bei uns melden. Und dann werden wir mit ihm natürlich auch reden und fragen, wie kann man das machen? Welche Möglichkeiten wird es geben hier? Aber da gibt es bestimmt Möglichkeiten.
Mhm. Okay. Gut, Wilhelm, ich glaube, jetzt haben wir einiges von der Stiftung gehört. Ich glaube, dass der eine oder andere sich jetzt berufen fühlt, auch mal den Geldbeutel aufzumachen und das Ganze auch ein bisschen supporten, auch wenn wir schwierige Zeiten haben. Aber wir verfolgt ja einen guten Zweck, der ja auch danach uns allen auch wieder zugutekommt. Und kann ja auch nicht nur sein, dass der Verband dort investiert, sondern auch der eine oder andere größere Dienstleister, der jetzt zuhört. Ich weiß, viele Entscheidungsträger hören auch den Podcast und schauen hier den YouTube-Kanal. Also dementsprechend gerne melden. Ich kann auch gerne den Kontakt zum Wilhelm herstellen. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Ich nenne nochmal die Seite flexiblearbeit.de. Und Wilhelm, wir haben uns ja zuletzt ausgetauscht auf dem regionalen Treffen. Dazu hast du ja auch dann zu der Stiftung berichtet. Und mir war das halt jetzt auch, und das ist mir auch ein Anliegen, dass es auch mal bekannter ist, weil es gibt ja schon seit 2019, glaube ich, die Stiftung. Ne? Hast du das dann angefangen, 2019? Ja. Ich hatte davor bisher noch nichts von mitbekommen. Und das kann ja nicht sein, ne? Und vielleicht geht es dem einen oder anderen aus und sagt dann, ja, habe ich auch nie gehört, kenne ich nicht. Also deshalb hier mal ein Schaufenster gestellt. Und ich finde das großartig, was ihr macht, Wilhelm, und unterstütze das auch und freue mich sehr, dass du da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konntest, was die Stiftung angeht. Wilhelm, dir gehört das letzte Wort. Ne? Du bist der Gast. Was haben wir noch vergessen? Wie kann man dich erreichen? Was ist noch wichtig? Was haben wir vielleicht noch nicht erwähnt?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich die Stiftung vorstellen durfte. Vergessen, ja, ich glaube, wir haben noch vieles vergessen hier, aber ich glaube, man sollte jetzt wirklich dazu übergehen und sagen, wer wirklich Interesse hat, der kommt über die Website, über die Mailadresse, kommt ja auf uns zu. Wir nehmen dann mit ihm Kontakt auf. Auch gerne anrufen, auch kein Thema, auch kein Problem. Wir nehmen Kontakt auf, wir reden dann auch mit den Personen hier. Du hast vorhin auch diese regionalen Treffen angesprochen. Das sind ja jetzt die ersten regionalen Treffen des gemeinsamen Verbandes gewesen. Und da die IGZ ja und BAP IGZ haben ja jetzt den neuen Verband gegründet, die BAP-Mitglieder kannten ja die Stiftung, kein Problem, aber die IGZ-Mitglieder kannten die Stiftung noch nicht. Deswegen war es auch wichtig, dass wir jetzt diese Tour gemacht haben durch Deutschland, also in allen Mitgliedertreffen auch präsent waren und die Stiftung vorstellen konnten. Denn das ist auch wichtig, dass alle Mitglieder uns kennen. Wir werden auch, um das nochmal deutlich zu sagen, jetzt im Herbst nochmal alle Mitglieder anschreiben und uns dann nochmal schriftlich auch bekannt machen. Denn auch das ist richtig, nicht jeder hört alles, sieht alles, nimmt alle Informationen auf. Ich glaube, das kann man nur immer über viele, viele andere Kanäle dann machen, um uns dann auch dann nochmal, ich sag mal, in den Vordergrund zu stellen. Aber nicht so in den Vordergrund, dass wir die wichtigsten sind, sondern wir sind ein Baustein, um auch das Image der Zeitarbeit zu verändern und vor allen Dingen für die Gesamtwirtschaft auch das Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, welche Berufe müssen demnächst eigentlich stärker in den Fokus rücken hier und vor allen Dingen, was machen wir mit den Personen, die nicht in Arbeit sind. Ja, das sind so Themen, die wir dann nochmal bespielen wollen.
Sehr gut. Ja, Wilhelm, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe auf viele, viele Zuschriften und Nachrichten, die dich erreichen. Wie gesagt, könnt auch gerne euch an mich wenden. Ich leite es dann gerne auch weiter. Ich habe sogar auch die WhatsApp-Nummer von Wilhelm. Also auch das ist da möglich, ne, wenn er sagt, Daniel, E-Mail, ne, gar nicht mit der Kutsche zur Arbeit, ne? Also auch das ist möglich. Alles gut, schickt mir gerne eine Nachricht und ich stelle dann gerne den Kontakt her. Und ja, beschäftigt euch damit, schaut mal, was die machen, unterstützt das Ganze. Und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Vielen Dank, Wilhelm. Wir hören und sehen uns sicherlich. Wir nehmen das jetzt gerade am 4. Juni auf. Wir sehen uns nächste Woche sicherlich dann bei der Hauptversammlung beim GVP. Freue ich mich sehr drauf. Mit Sommerfest, mit allem, was dazugehört, wird sicherlich wieder ein schöner Zusammenkunft. Ein schönes
Zusammenfest. Ja, vielen Dank von meiner Seite nochmal.
Okay. Ja, danke. Wir sind raus. Liebe Grüße, bereit für Zeitarbeit. Bis bald. Ciao.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.